Willkommen zu einer neuen Folge Königsdisziplin Procurement Made in Europe. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Gründer erst dann verstehen, wenn es leider schon teuer geworden ist. Die größten Fehler bei der eigenen Produktentwicklung. Mein heutiger Gast, Heinrich Brockhoff, freut mich sehr, Heinrich, dass du heute dir die Zeit nimmst. Bekannt aus der bekannten TV-Show 2 Minuten, 2 Millionen, Investor, Unternehmer und jemand, der hunderten Startups schon geholfen hat, ihren Weg zu gehen. Heinrich, schön, dass du da bist.
Das sagt man jetzt auf Neudeutsch, thanks for having me, Margot. Danke dir. Mit dir ja. Immer.
Oh, das ist wirklich, auf dich habe ich mich heute besonders gefreut. Es ist mir echt eine große Freude, heute mit dir da ein paar Minuten tolle Insights zu geben und unseren vielen jungen Gründerinnen und Gründern da draußen auch zu helfen und zu schauen, wie sie weiterkommen. Heinrich, wenn Gründer ihr erstes Produkt entwickeln, wo verlieren sie aus deiner Sicht am schnellsten Geld?
Weil du hörst mich jetzt so ein bisschen seufzen, weil es eine unglaubliche Anzahl von Fallen gibt, in die sie tappen können. Ne? Also tatsächlich ist es schon so, es beginnt wirklich mit einer vernünftigen Planung. Ja? Und das ist jetzt nicht nur die Supply Chain Seite, sondern es ist eben auch die kommerzielle Seite vernünftig aufzuplanen und immer wieder und wir kommen gerade wieder aus einem Workshop raus, wo völlig unrealistische Ansätze auf Timings, Kosten, Spannenerwartungen etc. angesetzt werden. Daraus entsteht dann ein völlig falscher Businessplan, der wieder dann dazu führt, dass Funding nicht vernünftig aufgeplant ist, was dann wieder dazu führt, dass sie, wenn es denn überhaupt so weit kommt, Equity viel zu günstig abgeben etc. Also mal das klassische Problem der Finanzierung des Working Capitals. Ne? Also du weißt, du genauso wie ich, wir sind in dem Thema ewig drinnen, es ist wohl das Dümmste, was ein Founder machen kann, Working Capital mit Equity zu finanzieren. Also viel blöder geht es ja gar nicht, weil dann bezahlst du den Start deines Unternehmens mit Anteilen aus deinem Unternehmen. Also ganz, ganz schlimm. Und Katastrophe. Schaust in der Lager und sagst, für die 20 Paletten habe ich gerade 15% meines Unternehmens hergegeben. Na super. Ja.
Also Ich sehe zum Beispiel oft, Heinrich, dass Gründer rausgehen mit Produktbildern, mit Verkaufspreisen, bevor überhaupt klar ist, zum Beispiel auch, was ein Produkt kostet.
Ja, das völlig richtig.
Immer wieder. Wie häufig begegnet dir das? Oder was passiert das dann meistens
dauernd, aus
deiner Erfahrung heraus? Ist dauernd, ja auch bei den Shows so, ne? Also ja, die kommen rein
dauernd,
und wissen das noch nicht mal. Ne?
Und sagen, das wird zwar einen Eins kosten, und das haben wir uns angeschaut und das geht sich aus und wir verdienen 70% und bla. Und du being you und du being the most professional woman I know in diesem Bereich, schaust du das an und denkst dir, what the fuck, Entschuldigung, excuse my French, ist der, von was redet der? Das geht sich in 1000 Jahren nicht aus. Ja? Mhm. Also das ist das eine. Das, also klarerweise, ja, das Herschenken von Dingen oder das Nicht-Analysieren von deiner gesamten Kostenstruktur am Beginn ist oft tödlich. Ja? Und dann kommen sie zu uns und das ist ja auch dann die Rolle, Gott sei Dank, im Rahmen der Kooperation mit Erste und Rewe und Clever Clover, ist, dass wir diese Fehler im Vorfeld schon abfangen. Ja, damit das nicht passiert, dass die jungen Kollegen nicht sprechen oder sprechen schon, aber keine verbindlichen Aussagen treffen über Kosten ihres Produkts im ersten Temperaturmessungsstadium, ob ihre Idee überhaupt viable ist. Also da, was ich da sehe und ebenso wie du, ist auf atemberaubend dämlich.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob du da ein paar Insights geben kannst, aber bei dieser bekannten Show, ja, wo du ja wirklich lange Jahre lang
als... 10 Jahre.
10 Jahre. Wahnsinn, ja gut. Jetzt merke ich auch erst, wie lange es diese Shows schon gibt. Ne?
Ja,
das kommt mir gar nicht so lang vor.
Aber sie sind jetzt in Staffel Nummer 13 oder 14, glaube ich. 13 sind sie jetzt. Ja.
Oh, Wahnsinn. Okay, Wahnsinn. Wie oft kam es denn davor, dass da Leute vorhin was präsentiert haben, im Sinne von, ja, das ist der Einkaufspreis, das ist die Marge. Und dann nach der Show schaut das ja oft anders aus, oder? Dann trefft ihr die Leute ja hinter der Bühne und dann lasst ihr euch die Businesspläne zeigen. Wie oft kam es denn davor, dass das gar nicht eigentlich noch ausgearbeitet war? Also sprich, die wussten
also
eigentlich
aus meiner Sicht gekostet und. 75%.
Ja, Wahnsinn. Okay.
Und das andere, die anderen Themen waren dann entweder Unternehmungen, die schon in einem Stadium sind, ja, wo sie alles das schon hinter sich haben. Aber da war ich in der Regel auch nicht als Investor dabei, sondern weil mir das dann auch zu teuer ist, muss ich ehrlich sagen. Mit einigen Ausnahmen, ja, Scoot & Ride war ein gutes Beispiel, ja, eine Unternehmung, wo drei sehr, sehr valide Gründer dabei waren und ein Techniker und ein Kaufmann und jemand, der sich über die Supply Chain in China wirklich Ahnung hatte. Dort hat es gestimmt, ja, aber das war eines der rühmlichen Ausnahmen.
Ja, zum Glück gibt's die auch. Aber wie schaust du als ich nenne dich trotzdem Investor, ja? Wie schaust du auf Investor, als Investor auf das ganze Thema? Oder wann merkst du sofort, dass eine Supply Chain nicht durchdacht ist, wenn man jetzt das Thema ein bisschen auf die Supply Chain lenkt?
Also es beginnt oder andersrum, du weißt, dass wir uns ja unsere Tätigkeit ja rein am FMCG-Bereich ist, nicht? Und dort wieder zu 90% auf Lebensmittel. Da entwickelst du natürlich über die vielen Jahre ein Gefühl, what is somehow, ja, ballpark richtig oder nicht. Auch vielleicht eins noch, auch aus der täglichen Praxis gesprochen, gefühlt ist einer von 10 Businessplänen kongruent richtig. 9 sind falsch. Und falsch oft auch.
Das darf besser sein. Hm?
Ja, und falsch oft auch. Das ist für mich manchmal sowas nicht nachvollziehbar in den S-Verweisen und Querverweisen auf ein Excel-File, wo irgendeiner mal was angefangen hat und es zieht sich dann durch bis zum Schluss. Es ist grundsätzlich falsch. Mhm. Klar, du entwickelst dann einen schnellen Blick und sagst, das kann überhaupt alles nicht stimmen. Ja, und dann upsie, ja. Aber das ist fast eine Beleidigung manchmal, weil man denkt, also bitte, kann das vielleicht irgendjemand vorher anschauen, bevor er uns das schickt? Just saying. Ja. Ja. Das ist eins. Aber wenn man jetzt zurückgeht auf deine Frage, was man oft nicht sieht und was aber ein entscheidender Faktor ist, und das weißt du noch viel besser als ich, ist, du hast am Beginn als Gründer das Problem, dass du irgendwo hingehst und sagst, du willst jetzt irgendein Getränk herstellen und du kannst jetzt da gerade bestenfalls 50.000 Dosen machen, weil mehr kannst du nicht verkaufen. Und dann hast du in deinem Businessplan drinnen, dass im Jahre 2 machst du dann 200 und 1.000 und im Jahr 3 500.000. Das Problem, was diese jungen Kollegen haben, ist, dass sie nicht bedenken, dass wenn sie mit dem Preis für die 50.000 in ihren Verkaufspreis hineingehen, dass sie sich oft gleich am Beginn aus dem Markt rausschießen. Mhm. Weil sie einfach damit ein zu hohes Konsumentenpreis darstellen, der in dieser Kategorie nicht akzeptabel ist. Mhm. Das ist ein klassisches Thema, wo man schon im Vorfeld bedenken muss, ja, how do I do this? Either mit dem Lieferanten, den du gegebenenfalls findest oder sie selbst suchen und sagen, pass auf, das ist mein Problem, how can we? Ja, diese Lieferanten gibt es, die da mitspielen. Oder ich gehe zu meinen Investoren und sage, Leute, ihr müsst in der Lage sein, mir im Jahr 1 einen gegebenenfalls ja, fast null Deckungsbeitrag durchzufinanzieren, damit ich mit was rausgehe, das dann auch eine Chance hat, im Markt zu reüssieren. Also das ist so ein klassisches Thema, ja. Denn es bringt dann nichts, wenn du sagst, ja, aber mir kostet es so viel und deswegen kostet es im Jahr 1,399 und wenn wir dann 300.000 verkaufen, kostet das Produkt dann nur mehr 2,49. Ja, ey, aber du kommst gar nicht bis dorthin, weil ja, die 3,99 keiner zahlt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den, glaube ich, so viele gar nicht vor den eigenen Augen haben.
Schon, ne? Ja.
Was denkst du denn? Du noch viel mehr wie ich, wir kennen sehr viele junge Gründer, wir kennen sehr viele Leute, die schon am Markt sind, ja. Aber was unterschätzen deiner Meinung nach die Gründer bei der Herstellersuche am meisten? Also bei mir ist es so, dass ich oft das Gefühl habe, ja, was soll das so schwer sein? Ich frage jetzt mal ChatGPT und gebe die Warengruppe ein und dann rufe ich den
Katastrophe.
An.
Katastrophe. Ne? Katastrophe. Also wirklich, wenn ich jetzt nicht gerade aus einem Workshop kommen würde, wo ich exakt, das waren Schleuburschen, wo ich exakt dieses Thema wieder, was kann ja so schwierig sein? Gibt es ja Tausende, die das machen. Es ist extrem schwierig. Also du kannst dir deine Idee, und wir wissen, in unserem Bereich, Lebensmittelbereich, du kannst kein Rezept schützen und du kannst gar nichts. Ja? Das heißt, du musst extrem vorsichtig sein, mit wem du redest, welches dass beide Interessenslagen abbildbar sind. Ja? Und da gibt es Menschen, die technologisch großartig sind, und egal in welchem Bereich, die aber keinerlei emotionales Verständnis für ein Startup haben. Da kommst hin und der macht die 50.000 Dosen oder 500.000 Dosen und wenn morgen einer kommt, der genau das Gleiche wird, dann macht er das und aus, Ende. Ja? Dem ist das schnurzegal. Das heißt, du musst auch die emotionale Temperatur prüfen, abseits von kaufmännischer Komponente. Ein Beispiel, das du genauso kennst, die sagen, dann lasse ich das produzieren und wenn das dann schlecht wird, dann ist das nicht mein Problem, sondern das ist das Problem des Lieferanten. Ernsthaft? Und welchen Lieferanten findest du, der da unterschreibt, der mischt da jetzt irgendwas zusammen, das er nicht kennt und hat keine Stabilitätsdings, kann er ja gar nicht. Ja? Ja. Und der unterschreibt, dass er die Haftung übernimmt, nicht in 1000 Jahren. Ja? Also klassische Themen. Das gemeinsame Interesse zwischen Produzent und Startup-Produzent auf der einen Seite und dem kleinen, unbedeutenden Startup am Anfang zu finden, das bedeutet, dass du ein Vis-à-vis hast, das entweder gewöhnt ist, mit Startup zu arbeiten oder einen positiven Zustand hat, mit Startups zu arbeiten. Das ist ein ganz entscheidendes Element. Oder du sagst, das ist also ein reines Commodity und gibt es ja auch, wissen wir, reines Commodity, irgendein Wasser in irgendeiner Flasche und machst dann ein tolles Wappel drauf und glaubst, dass das irgendjemand kauft. Kann ja sein. Ja, dann ist okay. Aber das hat mit Innovation dann nichts zu tun, sondern das ist dann ein Incremental-Markt.
Das gefällt mir jetzt extrem gut, was du jetzt gesagt hast, weil wenn ich mit meinen Startups spreche, dann sage ich immer das Gleiche, was das betrifft, aber ich sage immer, einen passenden Hersteller zu finden, ist mindestens genauso schwer, wie einen Lebenspartner zu finden, der zu dir passt.
Absolut.
Ja? Weil da muss so viel passen. Ja? Wenn er zu groß ist, interessierst du ihn nicht. Ne? Wenn er zu klein ist, kannst du mit ihm nicht skalieren. Er muss Bock haben auf dein Projekt, er muss auch an deine Idee glauben. Und dann das Gleiche auch, ich kriege oft die Frage, ja, passt das dann ewig? Was ist, wenn der auf einmal nicht mehr will? Sage ich, ja gut, wenn du heiratest, prüfst du auch jahrelang, ob der zu dir passt und kannst dann nicht sagen, lass mich nie scheiden. Ne? Also da sind halt auch gewisse Dinge dann notwendig, damit das Ganze auch bleibt, ne? Und die Lieferantenbeziehung dann auch aufrecht bleibt. Andere Frage.
Vielleicht eins noch, einen Satz da dazu. Ja? Was ich unseren Partnern immer rate, ist, redet einmal mit den anderen, ja, bevor ihr jetzt selbstständig entscheidet, redet doch einmal mit den anderen Startups, die dort produzieren lassen. Wie geht das? Wie ist das gegangen in den letzten 1-2 Jahren? Ja, wart ihr zufrieden? What was the issues? Und wir wissen ja, Gott sei Dank, dass in der Startup-Szene hilft man sich ja in der Regel. Und wenn sagt, du, das kann ich da nicht sagen, weiß auch okay. Ja, aber das ist etwas, was immer ganz gut funktioniert. Weil du hörst es dann ganz schnell und sagst, was, der hat mir dann hinten und weißt aber irgendwas verrechnet und Gott knows what. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut. Ich habe nur schon an die nächste Frage irgendwie gedacht, als wir geplaudert haben. Du weißt ja, dass wir uns auf Europa-Sourcing spezialisiert haben.
Ja.
Und die nächste Antwort, die musst du auf keinen Fall geben, weil wir uns darauf spezialisiert haben oder weil das halt meine feste Überzeugung ist. Aber wie siehst denn du das jetzt vor allem bei Lebensmitteln und Getränken? Siehst du da Europa im Fokus? Sagst du da sogar unbedingt manchmal, die sollen nach Asien gehen? Oder ist das...
Never. Stupid. Und da kann ich jetzt vielleicht nicht ganz so sehr aus der Nähkiste unseres Kooperationspartners, aber in a way, ja. Die CSR-Elemente werden immer größer, immer drückender. Und wir wären doch bitte auch aus dem eigenen emotionalen Interesse den Teufel tun und irgendein, Käse, Scheißdreck aus China daher karren. Also excuse me. Ja? Mhm. Also das ist eines. Und das zweite ist, auch aus der preislichen Seite her hat sich das aus meiner Sicht mit den Anforderungen, die wir hier stellen, auch als Startup zu stellen haben, heute auf ein Level relativiert, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und du hast dann drüben jemand sitzen, dem du völlig egal bist. Also sind wir wieder beim Thema vorher. Mhm. Na, der Herr Chinese, dem bist du als Minister aber völlig wurscht. Und was immer du hast, und du kannst tausendmal recht haben, klage mal den Herrn Yuan in Shenzhen. Ja, never ever. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Im Gegenteil, also jetzt mal ganz brutal gesagt, wenn zu mir ein Startup kommt und sagt, der schaust aus China, bin ich für den auch gar nicht tätig.
Ja, ist es ein
Wenn es ein reines Preisargument ist, ja, ist ein Showstopper bei mir. Ja.
Ja. Finde ich auch schön, weil ich höre so oft, Europa ist ja so teuer. Ne? Das höre ich ja immer wieder. Aber dann sage ich, wir alle sind Unternehmerinnen und Unternehmer, schaut euch die Gesamtkosten an, also TCO, schaut euch den Cashflow an. Ja? Also in Europa hast du 14 Tage, 30 Tage netto. In Asien musst du alles vorab bezahlen und wie du schon gesagt hast, viel Spaß, jemanden da drüben zu verklagen, wenn du eine Reklamation hast und hast schon alles bezahlt. Also ist ja wirklich schwierig. Gehen wir vielleicht ein bisschen weg, jetzt noch kurz vom Einkauf und der Supply Chain, weil ich finde das so spannend, dass ich dich heute hier habe und du hast ja so viele Projekte und echt viele Erfahrungen. Du begleitest ja wirklich unglaublich viele Gründer. Ich weiß nicht, jetzt nur, ich glaube auch nicht nur mehr in der Dachregion, oder? Sondern international.
Nein. Kannst du Ja.
International, gell?
Yes.
Welche Fehler siehst du denn abseits vom Einkauf immer wieder? Wir hatten schon die falsche Kalkulation, ja. Aber welche Fehler siehst du immer wieder? Oder welche Klischees
und
Baugründerformaten stimmen denn da immer wieder?
Ja, ich glaub, ein Thema, was oft völlig übersehen wird, und das ist das, was du auch hörst, ja, auch in den TV-Formaten, ist, wenn es dann geht, allein in der Dachregion haben wir bla, ja. Mhm. Aber ich sag 150 Millionen, oder ist ja ganz wurscht, ja, 120 Millionen Konsumenten und bla. Und da fangen wir mal in Österreich an und dann gehen wir in die Schweiz und dann gehen wir nach Deutschland und all will be super. Was völlig übersehen und völlig vergessen wird, und das sehe ich auch immer wieder hier, ist just because du hast irgendeine Relevanz in Österreich erreicht, erfolgreich erreicht, ja. Irgendein Getränk, das wir beide kennen, durchaus erfolgreich. Und das möchte jetzt skalieren nach Deutschland. So, jetzt hat er 2 Jahre in Österreich gebraucht, damit er hier mit Einsatz und Werbedruck und God knows what, Marketing und. Und jetzt kommst nach Hamburg und stößt dort dein Getränk in den Rewe-Markt, hätte ich jetzt gesagt, aber wir können noch Edeka sagen. And who the fuck kennt dieses Getränk jetzt? Genau, niemand. Null. Mhm, das heißt, du beginnst in dem sogenannten D, also von Dach, wieder von Null. Mit dem Unterschied, dass dein Investitionsaufwand, den du brauchst, um die gleiche Relevanz in Deutschland zu kriegen, die du in Österreich, ungefähr 8-mal so viel ist. Und wo haben wir das Geld jetzt gerade hergenommen? Also ich will, was ich damit sagen will, ist ein absoluter Denkfehler, dass ein Markteintritt in gleichsprachige Märkte, mal abgesehen von ja, UK und France und Italy oder whatever, deutlich teurer ist als der supportete und mit allem Goodwill und Fernsehshow und ja, hier in Österreich erreichte Relevanz, ist absolut nicht kopierbar in den nächsten Markt. Und das sehe ich oft nicht abgebildet in der Erwartungshaltung der Investoren, in der Erwartungshaltung der Businesspläne, weil dort nur multipliziert wird mit Anzahl der Verkaufsstellen, mit durchschnittlicher Rotation in Österreich. Und wird dann gesagt, nö, wieso, das geht ja in Österreich, verkaufe ich davon 8 Dosen in der Woche pro Geschäft und verkaufe halt in Deutschland nur 5. No, you verkaufe 0, weil dich kein Mensch kennt. Und um das zu erreichen, brauchst du wieder Geld. So, ein riesiger Gedankenfehler. Ein riesiger Gedankenfehler.
Voll. Ja, auch spannend. Danke für diesen Input. Weißt du, was ich oft gefragt bekomme, obwohl ich Supply Chain Expertin bin? Aber weil die Startups halt wissen, dass ich wahnsinnig viele Ideen jeden Tag präsentiert bekomme und auch mein Team. Die wollen immer wissen, na, wie findest du jetzt meine Idee? Wie findest du die Idee? Ne? Und kannst du jetzt irgendwie so sagen, was gerade trendig ist? Also du bist ganz stark Getränke und Lebensmittel, also Food and Beverages, das ist eine Welt. Ist das Kefir, ist das alles, was mit Long Digit zu tun hat, also um die Lebensqualität zu verlängern? Gibt es da so?
Ja, schon. Ich meine, da bist du ja genauso drin in dem Thema wie ich. Mir a priori nicht wirklich nachvollziehbar, aber ich nehme es zur Kenntnis, ist, du kannst jetzt auf jeden Käse Protein draufschreiben und das kauft dann auch jemand. Also das ist wohl ein Trend, der durch alles sich durchzieht. Also wundert mich ja nicht, also dass man jetzt nicht... Protein ist a big one, ja. Longevity ist Personal Nutrition ist one. Ein wenig unterschwellig, aber doch kommend ist, und das geht sicher auch in Hand mit unseren Wearables, die wir alle tragen, ist diese Sensitivität auf Schlaf und Schlaf, wie wichtig das ist und das alles, was mit Schlaf zu tun hat und ein bisschen runterkommen, ist etwas, was wir mehr und mehr sehen. Aber dann gibt es auf der anderen Seite wieder genau das Gegenteil, dieses Immediate Power oder Aufwachen und being snapped on like just for the moment. Also auch das sehe ich. Und auch etwas, was kommt. Mal überlegen, ob das der richtige Rahmen ist, das zu sagen. Nein, ich muss da jetzt ein bisschen zurückgehen. Das ist etwas, was wir gerne unter vier Augen besprechen, aber etwas, was richtig eine Revolution sein wird. Und das ist jetzt nicht, dass ich so schlau bin, sondern einfach nur drei Schritte voraus denke, wo ich glaube, da wird sich maßgeblich etwas verändern. Aber und dass auch die Lebensmittelindustrie, aber auch der Handel, aber auch Startups abbilden werden müssen, aber da reden wir dann drüber.
Okay, na, freue ich mich, bin ich gespannt.
Ja, nein, ist gut. Ja.
Eines, was Tagesaktuelles, ich habe heute gelesen, was heute oder gestern, du hast ja NIO sehr lang begleitet oder begleitest sie noch immer, weiß ich jetzt
immer
nicht.
Immer noch. Ja, big time.
Die haben ja ein mega Investment das von Ferrero bekommen, oder? Habe ich zumindest gelesen.
Mhm. Ja, stimmt.
Und wie, Wie siehst denn du das? Ich habe ja selber jahrelang bei Nestle gearbeitet, einem Megakonzern, den ja auch jeder kennt. Und da hat es ja auch geteilte Meinungen immer schon gegeben und gibt es geteilte Meinungen. Siehst du das jetzt als große Chance oder siehst du das auch irgendwie als Risiko, wenn so ein Big Investor in eine Brand einsteigt?
Also da muss man, das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber da gibt es jetzt keine kurze Antwort drauf. Ja? Weil das hängt natürlich davon ab, von der Intention des Gründerteams, nicht? Wo wollten die hin?
Wo wollte ich hin?
Wenn man das sehen wollte, ja, und ich spreche aber da nicht aus, dass ich keine Ahnung, ob der Manuel Zeller meine Meinung teilt oder nicht oder welche Gedanken er sich macht. Aber man könnte das ja auch sehen als schon ein wenig in die Richtung, wo man gegebenenfalls zu einem gewissen Zeitpunkt die Mehrheit des Unternehmens abgeben wollte. Ja. Könnte das ein richtungsweisendes Investment gewesen sein, ja, von denen.
Verstehe.
Und ich muss jetzt auch vorsichtig sein, ja, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lege, aber das könnte eines sein. Und auch da ist es natürlich schon so, ja, dass es hier Eigentümer geführte Unternehmen gibt, so wie Ferrero eines ist, oder eben reine Shareholder-Value-driven Unternehmungen, wie es eine Nestle ist. Du hast damit sicher als Gründer eines Startups einen anderen Touchpoint zu deinem Investor auf der einen oder auf der anderen Seite. Und damit ein wenig eine gewisse Sicherheit, wie man mit dir gegebenenfalls umgehen wird oder eben nicht.
Ja, aber da gebe ich dir eh recht. Es kommt, wie du sagst, darauf an, wo will der Gründer hin, was will er? Will er das irgendwann verkaufen? Will er ewig drin bleiben? Will er ein Familienunternehmen selber draus machen? Was will er? Ne? Da stecken wahrscheinlich unterschiedliche Antriebe und Motivationen dahinter.
Ja, also ich halte dieses Investment für wirklich gescheit, und es ist ja auch so, dass mittlerweile andere, steht ja auch drinnen, wer hier auch noch zusätzlich eingestiegen ist, das macht durchaus Sinn für Neo, weil sie ja nicht nur die Marke Neo, sondern auch ihren Zuckeraustauscher, den sie ja selber entwickelt haben, Zero Plus, dann mit Ferrero weiter industriell verwenden können in deren Produkten. Und das macht natürlich ganz, ganz, ganz viel Sinn. Ja, das Businessmodell von Neo ist ja heute nicht nur auf ihre Produkte, sondern eben auch auf den Verkauf ihres Compounds. Und das wird immer stärker werden. Und man sieht ja auch im Handel, wie viele Produkte quasi Zero Plus Inside heute schon am Markt gibt.
Mhm. Ja, das ist ja auch so ein Trend, ne? Zuckerreduktion, Zuckereliminierung. Also ich war ja lang bei Spar und bei Nestle, und das ist jetzt schon über 15 Jahre her. Da hat man sich schon intensivst damit beschäftigt, ne? Wie man da reduzieren kann oder komplett das Ganze rausbringen kann. Okay, Heinrich, ich liebe es, mit dir zu plaudern, aber lass uns schon langsam zum Schluss kommen. Lass uns nochmal alles zusammenziehen. Jetzt, ich gehe immer so gern raus, so mit drei Actions oder mit so drei Statements, wo wir jetzt echt nochmal sagen zum Schluss, was sind denn aus deiner Sicht so die drei teuersten Anfängerfehler, die man machen kann und die man echt vermeiden kann und leicht vermeiden könnte?
Ich glaube, sehr früh sich um das Thema eben, und das sage ich nicht, weil du mir gegenüber sitzt, sondern weil es wirklich wahr ist, sehr früh sich um das Thema Supply Chain zu kümmern, wer kann mir das herstellen, mit dem ich mich gegebenenfalls dann auch näher persönlich unterhalte, ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eins. Das zweite ist, früh genug auf die Suche nach Kapital zu gehen, um es dann nicht dann zu müssen, wenn es zu spät ist. das ist ein genereller Fehler, der sich bei 9 out of 10 Startups durchzieht. Sie beginnen viel zu spät zu suchen und dann wird es richtig teuer, weil sie entweder ihre Anteile zu billig hergeben müssen, weil wenn sie die nächsten 100.000 nicht kriegen, gehen sie in einem Monat pleite. Das heißt, sie werden immer billiger, weil sie unter Druck stehen. Ganz ein riesen Fehler. Und drittens, sich das Feedback ihrer Idee und ihrer Produkte nur zu holen aus ihrer eigenen Echo Chamber. Und alle sagen, super, great, yo, Coffee, ganz sicher. Und es nie richtig einem echten Test zu unterwerfen, sondern halt alle, na, great, du, das trinken wir immer jedes Wochenende, great, na, wird sicher was. Katastrophe. Also das sind so für mich die drei Punkte, die ganz wichtig sind. Und don't, lass dich nicht feiern im Insta und im TikTok. Und hast 800.000 TikTok-Likes. Ernsthaft. Mhm. Und jetzt? Mhm. Und wie viel hast du jetzt verkauft von deinem Tragl? Mhm. 35 Stickel.
Ja, man sieht this. Schon, man sieht schon an deiner Gestik und Mimik. Ich glaube, du hast auch schon alles gesehen und erlebt, was man so erleben kann in so einer Gründer-Journey. Und man kann es nur immer wieder highlighten und wiederholen und versuchen, das
aber we need to get out with a high, nicht with a low. Das, was wir jetzt da sagen, ist alles wahr und richtig. Tatsächlich ist es aber schon so, dass wir immer wieder Gründer und Ideen sehen, die realisieren. Und wenn du gern dein eigenes Ding machst, dann ist das wohl eines der spannendsten Jobs, den du machen kannst. It's high risk, but it's good fun. It's good fun. Cool. Und wir sagen das immer wieder hier im Büro, wir haben ja unser Büro direkt in der Rewe da. Es ist wohl eines der Büros, wo wir am meisten lachen und Spaß haben, auch wenn Dinge schief gehen.
We only work with nice people, oder? Das ist auch so euer Slogan, oder? Stimmt. Den mag ich auch so sehr. Stimmt. Heinrich, vielen Dank für deine offenen Einblicke. War mir eine Freude, war mir eine Ehre. Wenn ihr da draußen ein eigenes Produkt plant, eure Lieferkette neu denken wollt, dann bleibt dran bei Königsdisziplin Procurement Made in Europe.
Thank you, my dear. Have a lovely day. Fantastisch. Wie immer.
The same to you. Bye-bye.
Ciao.